Hier ist Pentaradio, die monatliche Sendung des Chaos Computer Club Dresden. Heute mit dem Thema Raspberry Pi, der bezahlbare Minicomputer als Hardware-Schrei des letzten Jahres. Und los geht es gleich wieder mit einer Runde News nach der ersten Musik.
Hallo Welt.
Hallo bei Pentaradio.
Hallo. Achso, okay, wir sind schon draußen.
Ja, heute vermutlich wieder mit Videofeed. Wenn das denn klappt. Das kündigen wir danach an.
Ah, jetzt höre ich mich. Großartig. Nachrichten. Juhu.
Fangen wir an mit Nachrichten aus dem anderen Ende der Welt. Australien. Da hat jetzt der Geheimdienst Hackerbefugnisse.
Die hat er bekommen?
Bekommen, genau. Der darf Systeme aufmachen, die ihn überhaupt nichts angehen. Also auch nicht irgendwie designierte Zielsysteme, sondern alle.
Alle, großartig. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder weg. Jetzt bin ich wieder da.
Ja, das Audio ist komisch.
Okay. Jetzt bin ich wieder weg. Jetzt bin ich wieder da. Egal. Hallo?
Ich glaube, wir machen das lieber ohne Kopfhörer. Das verwirrt nur.
Genau, Feedback verwirrt. Gut, bleiben wir im Internet oder bleiben wir in Australien?
Ich bin für Internet, aber was gibt es noch aus Australien?
Weiß ich nicht. Also ich kenne dieses, ich glaube, Foreign Signals Directory, nee, ASIO heißt der da. Die haben ziemlich gute Guides, was so Cloud Computing und so angeht.
Mhm, was steht da drin?
Wie man damit umgehen soll.
Ah, wird auf Datenschutz geachtet?
Ja.
Ah, das ist ja mal ein Lichtblick unter der Wolkendecke.
Ja. Gut, speaking of Cloud, free.fr pusht Adblocker auf die, was war das? die DSL-Modems. Hallo?
Auf die WLAN-Route.
Ach, WLAN-Route.
Also ja, die haben auch DSL-Modems drin. Mhm. FreeFR ist wirklich ein cooler Provider, auch wenn der vielleicht irgendwo als Billig-Dingens beschimpft wird. Mhm. Das waren so die ersten, die richtig groß IPv6 ausgerollt haben. Die Transition-Technologie 6RD ist von denen. Mhm. Und die haben auch als erste irgendwie so ein günstiges Komplettpaket aus Internet und Telefon und Fernsehen angeboten und damit allen anderen riesige Konkurrenz gemacht. Also würde ich in Frankreich leben, ich würde mich für Free entscheiden.
Ist jetzt nicht auch Orange, die Google dazu gebracht haben, dass sie für Traffic bezahlen?
Genau, Orange, auch so ein französischer Provider, der in viel mehr Ländern aktiv ist. Also sie reden irgendwie von über 200 Millionen Kunden. Die haben jetzt gesagt, Google bezahlt die für YouTube.
Ja, oh Mann. Ach, genau, weil.
Und,
also das, was die Telekom auch vorhat.
Genau, alle anderen Provider wollen das natürlich auch schon längst. Google wird sowas natürlich nicht zugeben, weil ich den halt auf der anderen Seite der Netzneutralitätsdebatte. Also, die wollen genau wie wir Kunden, dass die Telekom-Provider einfach den Traffic durchleiten und sich nicht für die Inhalte interessieren oder mit wem da Daten ausgetauscht werden.
Also weiß nicht.
Die sollen echt bloß Internet bieten.
Also ich werde dann, also wenn die das so wollen, dann wäre ich dafür, dass auch dann die Provider haftbar gemacht werden im Zweifelsfall. Und ich glaube, das ist so der Hebel, wo du ihnen dann halt irgendwie Uhren Sachen mit bewegen kann. Ja.
So nach 3 Verstößen oder so?
Genau, dann wird der Provider abgeklemmt, wenn es da 3-mal Copyright-Verstöße aus deinem Netz gab.
Sehr gute Idee, das gefällt den Kunden bestimmt.
Ja, also keine Ahnung. Wenn sie uns am Ende sowas aufbürden, warum sollen sie davon befreit sein? Und warum kann man nicht einfach sagen, jeder, der den offenen Access Point betreibt, ist damit automatisch ISP und von dem ganzen Scheiß befreit?
Oh ja.
Das hätte den netten Nebeneffekt, dass wir irgendwie offene WLANs hätten, dass man irgendwie Internet benutzen kann, wenn man mal woanders ist. Aber wer will das schon?
Ja. Naja, das ist wieder das Themenbereich der offenen Netze, aber Netzneutralität fordern wir auch schon lange, dass das mal gesetzlich festgeschrieben wird, so wie in anderen Ländern. Ich glaube, die Niederlande haben das festgeschrieben.
Die Niederlande.
Ich hatte da ein schönes Zitat im Fefe-Blog gelesen, was so die Telekommunikationsprovider gegenüber YouTube sagen könnten, nämlich, schönes YouTube habt ihr da, wäre ja schade, wenn die Pakete in unserem Netz einen bedauerlichen Unfall hätten.
Ach, wenn es ja nicht so traurig wäre.
Ja, enorm traurig.
Ja, wo wir gerade bei traurig sind, in Irland sind jetzt die Newspaper-Zeitungen auf die Idee gekommen, dass man doch bitte für Links auf ihre Seiten bezahlen soll.
Ah, das klingt ja ganz nach Leistungsschutzrecht.
Ja, und die Idee dahinter ist, naja, die Zeitungen stellen ja quasi diesen Content zusammen und dann sollen sie auch was davon haben, wenn andere das nutzen.
Ja.
Und so ein Link ist natürlich ein legitimes Mittel. Zumal du auch so gut tracken kannst, wie das, wer da wohin linkt und so.
Ja, also so ein Link, der braucht schon Genehmigung.
Ja, mindestens.
Gegen dieses Leistungsschutzrecht gibt es auch von Google jetzt so eine Deutschland-Aktion, wo man sich irgendwie auf eine Karte setzen kann mit seinem Ich will das Internet, dass das Internet frei bleibt, Spruch. Hm. Ja, aber irgendwie hat das halt schon einen ganz schönen komischen Beigeschmack, weil es steht halt groß Google drunter.
Ja.
Und überhaupt hat es halt einen Beigeschmack, wenn so ein Konzern dahinter steckt.
Stream funktioniert, wurde gerade gesagt. Gewunken.
Gut. Ja.
Ja. Gut.
Na, bei mir lädt der irgendwie nicht. Ah, doch. Cool.
Egal.
Dann erscheint der in 2 Minuten auf unserer Homepage.
Die Mega-Upload-Daten.
Mega-Upload?
Ja, genau.
Mega.
Ja.
Das ist nicht mehr Mega-Upload.
Achso, das ist nicht mehr.
Oder meinst du jetzt irgendwie einen alten Fall?
Ja, ich meine den alten, wo sie da irgendwie rein sind und Kim Schmitz eine Massage verpasst haben und so.
Mhm.
Genau, und da war ja irgendwie unklar, warum die überhaupt da sind. Und das lief wohl anscheinend auch noch über Kanada, was da komisch ist.
Also man hat ja immer gemunkelt, dass da irgendwie sehr viel Druck aus Amerika war.
Genau, das scheint auch immer noch so zu sein, aber die Daten scheinen irgendwie gerade in Kanada zu liegen.
Mhm.
Auf jeden Fall hat ein kanadisches Gericht gesagt, nee, die werden nicht ausgeliefert. Also die Daten. Mit dem Argument, dass halt irgendwie da so viele Daten drin sind, man halt nicht trennen kann, was ist relevant für die Strafverfolgung und was nicht. Und
würde halt was sind persönliche Daten?
Genau, und es würde halt irgendwie, das wäre halt, wie stehst du es hier? Sending Mirror Images image copies of all this data would be overly broad, particularly in the light of the scantiness of the evidence connecting these servers to criminally alleged by the American prosecutors. Also, das wäre halt, wie gesagt, mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Ja. Vom Kim.com gibt es ja jetzt diese neue Plattform. Der lässt sich da ja nicht kleinkriegen. Nämlich mega.co.nz, also nicht mehr Kim.com, sondern Kim.cons.
Okay.
Und da ist halt das Novum, dass die Daten schon im Browser verschlüsselt werden und nur verschlüsselt angeblich. Abgelegt und ja, angeblich. Und man teilt sich halt mit seiner Group, mit dem man die Daten austauschen will, den Schlüssel. Aber was halt die Daten auch in der Cloud verschlüsselt abgelegt und nicht.
Aber die Terms of Service sind irgendwie so, wir speichern alles, was wir an Daten über euch kriegen können und geben das nur, wie heißt es so schön, an autorisierte Händler oder autorisierte dritte Parteien weiter.
Ja, das ist ja kein Unterschied zu allen anderen, oder?
Ja, aber das ist dann so, irgendwie sich dann irgendwie mit Privacy dazu brüsten, das dann schon ein bisschen.
Naja, es hat auf jeden Fall nicht lange gedauert, bis sie da irgendwie Cross-Site-Scripting gefunden haben, persistentes Cross-Site-Scripting, also wo man nicht irgendwie einen kruden Link überreichen muss, sondern was man da irgendwie auch unterkriegt, so dass es ausgeliefert wird. Und dieses JavaScript, was dann bei anderen Usern ausgeführt wird, konnte man halt auch dazu benutzen, um die Crypto-Keys zu klauen.
Ja, super.
So, der Stream ist jetzt übrigens online auf c3d2.de. Im neuesten News-Eintrag gibt es ein Video-Element, was in Firefox und Chrome funktionieren sollte.
Juhu. Ansonsten nochmal Gerichtsentscheidung. AFP und Washington Post haben Bilder aus dem Twitter-Stream eines Journalisten genommen und haben es halt veröffentlicht mit der Begründung, das war ja im Internet, dann kann man das ja benutzen.
Oh, das merke ich mir.
Das ist total großartig.
Ich benutze auch immer alles aus dem Internet.
Also, wie gesagt, dann bin ich im Zweifelsfall da wirklich durch einen, also für so ein Leistungsschutzrecht. Also, Zitat, Twitter's Terms of Service doesn't just give news organizations a license to reuse images without the photographer's permission.
Denn wenn man irgendwie bei wie heißen die Dienste? TwitPic?
Irgendwie sowas.
Bilder hochlädt, dann überzeichnet man ja das Copyright an die Betreiber.
Ja, soweit möglich.
Ja.
Also in Deutschland geht's ja nicht, aber das Leistungsverwertungsrecht, wie es so schön heißt.
Ergo dürfen das andere nicht mehr auswerten, verwerten.
Ja, also die Frage ist, ob das wirklich exklusiv ist. Das wäre mal interessant. Aber, also eigentlich wäre es nicht interessant, weil man sollte das so, wie es ist, einstampfen.
Ja.
Wir haben gar nicht so viel dieses Mal.
Na, aber was ganz cool ist, da gab es auf dem Kongress schon einen Vortrag aus Polen über freie Schulbücher. Da gibt es in Deutschland auch ein Projekt aus dem Bundesland Berlin auf Startnext, eine Crowdfunding-Aktion, wo man Biologiebücher fördern kann. Und die werden auch schon geschrieben und die sind dann frei verfügbar.
Schulbuch-O-Mat.
Schulbuch-O-Mat. Hm? Genau. Schulwissen in freie E-Books gepackt.
Es wird doch echt Zeit.
Für Sekundarstufe 7 und 8.
Sekundarstufe 1.
Klassenstufe 7 und 8, ja. Genau. Sorry.
Das Telefon bei uns.
Das Telefon?
Hat geleuchtet.
Hat geleuchtet. Das leuchtet, ja, immer leuchtet wieder.
Oh, nee. Mann, super. Multitasking. Ansonsten, Wikipython.org ist aufgemacht worden, ist wieder zu. Bitte gehen Sie weiter. Was gibt's noch?
Werde ich weitergeben, danke. Twitter.
Stimmt, Twitter hat von Start bis Ende 2012 133,2 Terabyte Traffic gemacht.
Ja, weil so Leute wie die Leute, die das posten, dann Terabyte falsch schreiben und andere Leute dann zurückschreiben, ey, du hast Terabyte falsch geschrieben.
Okay.
Ja.
Ja. Noch irgendwas?
Komm, so viel ist passiert.
Ja, das BKA hat einen neuen Bundestrojaner gekauft.
Diesen BKA-Trojaner?
Von Finn Fischer und Finns bei.
Ach so, der.
Bei Gamma.
Ins Mikrofon reden.
Es ist noch nicht klar, ob der jetzt den Gesetzen entspricht oder ob der genauso eher Spionagesoftware ist wie der letzte.
Naja, er entspricht den Gesetzen von führenden Diktaturen.
Wollte ich gerade sagen, von denen halt ist es im Zweifelsfall empfohlen.
Auch in nicht menschenrechtsfreundlichen Ausland benutzt.
Ja. Das ist echt milde formuliert gerade. Also ich, ja. Wollen wir da hingehen zu der Diskussion oder wollen wir das vertagen?
Na, wir können das gerne ausdiskutieren. Los geht's.
Juhu, ich finde das scheiße.
Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder?
Ja, aber das ist halt so ein bisschen so die Argumentation, die auch der Schäuble am Anfang mal gebracht hat. Naja, irgendwie so, um uns gegen Terror zu wehren, können wir auch Menschen foltern. Okay.
Und Flugzeuge abschießen.
Und
Wohnvierteln.
Naja, die Alternative zu Finspy von Gamma ist halt, das BKA findet endlich mal Fachinformatiker, die sowas basteln können. Das schreiben sie ja mal aus, oder?
Ja, und ich finde es gut, dass es bis jetzt so aussieht, als würde sich da irgendwie niemand drauf einlassen. Ich meine, ich halte normalerweise nicht so viel vom Großteil der Menschheit, aber anscheinend halt gibt es in unseren Kreisen sowas wie einen moralischen Mindeststandard.
Die Hoffnung in die Menschheit nimmt wieder zu. Jeder, der die nötige Kompetenz hat, sowas zu schreiben, sieht wahrscheinlich, was er damit anrichten kann und schreibt es deshalb nicht.
Oder wird einfach zu beschissen bezahlt.
Naja, es gibt halt eine Menge Menschen auf der Welt und in Deutschland und ich glaube, irgendwie gibt es da schon mal Leute, die großes technisches Know-how haben, aber sich wenig über Moral Gedanken machen.
Das auf jeden Fall.
Ja. Also, ich bin mal gespannt, wie lange so die Moral da vorhält, bis sie da jemanden finden.
Also, ja, ich glaube, es ist eine Frage des Geldes im Zweifelsfall. Und im Notfall kaufen sie sich halt das Zeug woanders ein. Ich meine, das machen sie jetzt auch schon.
Das tun sie ja jetzt.
Eben. Ich glaube, da sind die relativ
aber schmerzfrei. Sie kaufen halt den Kram, der auch in Diktaturen verwendet wird.
Ja, also um das mal den nicht so technisch versierten Menschen da draußen klarzumachen. Das Problem ist, oder das Problem, das Verfassungsgericht hat Gott sei Dank sehr klare Leitlinien dafür festgelegt, für den Einsatz dieser Software. Auch was sie zum Beispiel explizit nicht können darf. Problem bei...
Es geht ja darum, Beweismittel zu erheben.
Genau.
Und die Beweismittel sollten unverfälscht sein.
Genau. Also
deshalb ist eine Sache, die die Software nicht darf, ist irgendwie Sachen zu manipulieren auf dem Computer.
Genau, aber dann ist nämlich so die große Frage, ist das, was da passiert ist, wirklich passiert? So ein bisschen wie das V-Leute-Problem in der NPD.
Schon sobald man irgendwie so einen Trojaner auf ein System kopiert, hat man ja das System verändert.
Ja, beziehungsweise hat halt der Nutzer halt nicht mehr die volle Kontrolle darüber. Und ihm dann zu unterstellen, dass alles, was auf dem Rechner passiert ist, quasi Ausdruck seines Willens ist, ist dann halt schon ein bisschen weit hergeholt. Gut, abgesehen davon ist es halt so das Problem, man kann halt bei Software nie beweisen, dass sie bestimmte Funktionen nicht hat. Man kann im Zweifelsfall nachweisen, dass er eine bestimmte Funktion hat, aber das Gegenteil davon, dass er eine bestimmte Funktion nicht hat, kann man halt nicht beweisen. Weil, ja.
Ja, eine Sicherheitslücke drin und die Software kann ganz neue Funktionen erhalten.
Das, beziehungsweise ist halt so dieses, wie willst du es testen? Also wie willst du quasi auf die Abwesenheit eines Ergebnisses, also du hast ein Phänomen und wie willst du explizit auf die Abwesenheit dieses Phänomens testen? Dann der Unterschied zwischen testen und nicht testen ist im Ergebnis das gleiche.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ah, das ist so kaputt alles.
Ja, und für die Überprüfung wurde auch eine private Firma beauftragt und die hat auch in ihrem Satz da drin stehen, sie machen eine Qualitätsprüfung.
Das ist die Stiftung Warentest?
Aber nein, CSC Deutschland Solution GmbH nennen die sich. Und es ist aber keine...
Das ist so eine shady Firma.
Ja, genau. CSC, die haben auch die Rendition Flights mitgemacht. Also das sind die halt schon Erfahrungen mit...
Ach, Leute nach Guantanamo?
Ja, ja.
Transportieren?
Die haben Erfahrung mit extralegalen Aktivitäten.
Extralegal.
Und es ist keine Quellcode-Prüfung.
Genau, keine Quellcode-Prüfung,
sondern nur Qualitätsprüfung, in Anführungsstrichen.
aber Qualität von Software hängt davon vom Quellcode ab.
Sehe ich auch so. Aber das
also manchmal sieht man auch schon closed source Software, dass sie crap ist, aber prinzipiell muss man schon Source lesen.
Ja, ich frage mich auch, wie man die Qualität von Software überprüfen will, ohne in den Quellcode zu gucken.
Beziehungsweise, was ja noch interessant ist, gehen wir mal davon aus, sie können irgendwie eine grundrechtskonforme Software implementieren. Die muss ja wahrscheinlich zertifiziert werden. Und dann ist diese eine Version zertifiziert. Und dann finden sie da drin einen Bug, müssen es neu zertifizieren oder die Software ist verbrannt und die müssen sie neu zertifizieren.
Das ist ja so ein Problem ganz aus der Praxis geholt.
Ja.
Für öffentlichen Einsatz wird Software zertifiziert. Oder hat die irgendwie einen Fehler und das wird gefixt. Aber dann der Bugfix ist nicht zertifiziert.
Genau,
deshalb kann er nicht eingespielt werden.
Das Problem hat man bei Atomkraftwerken manchmal. Oder überhaupt bei Industrieanlagen. Also ich habe jetzt neulich mich mit einer Freundin unterhalten und sie meinte halt, dass selbst große öffentliche Anbieter hier in Dresden noch signifikante Teile ihrer Anlagen auf DOS fahren.
Ja, das kann kein Internet. Das ist eigentlich... Das klingt relativ sicher.
Ich hatte mal so tolle Erfahrungen mit Simatic Step 7.
Oh mein Gott.
Das war auch ganz, ganz toll. Schon allein damit irgendwas in die Reihe zu kriegen, war unglaublich schlimm. Ja, wie anfällig das ist, konnte ich damals nicht testen. Aber ich denke nicht, dass... Ja, ich denke, dass es sehr anfällig ist. Also, weil schon, wenn man damit irgendwas... Das ist dazu da, um Anlagen wie zum Beispiel in Chemiefabriken irgendwas zusammenrühren oder sagen wir mal, was nicht so hart ist, nehmen wir mal einen Eishersteller, einen Speiseeishersteller, um da das Eis zusammenzurühren. Und das ist echt schmerzvoll, das ja, hinzukriegen. Und das Beste ist, dass die Versionen untereinander nicht kompatibel sind.
Nee, sind sie nicht.
Werden nicht so eine Bausteine auch in diesen Wasserversorgungswerken großräumig verwendet?
Ja, ja.
Und an sich wurde da irgendwie bloß darauf Wert gelegt, dass sie ausfallsicher sind, aber nicht einbruchsicher. Also wenn
jemand
zu schaffen macht, so kann der irgendwie die Wasserversorgung von einem ganz großen Landteil der USA oder sowas lahmlegen.
Ja, da ist Ausfallsicherheit falsch verstanden worden.
Ja, also S7 oder Simatic war ja irgendwie vor anderthalb Jahren so der Trendsport, das kaputt zu kloppen. Und da gibt es sehr viele Paper und alles, was da so aufgezeigt wurde, das gilt halt nach wie vor. Das, ja. Also wer irgendwie Bock hat, sich zu gruseln, soll da irgendwie mal reingehen. Soll ich mal so ein Ding holen, das aufschrauben? Ja. Ich habe leider Erfahrungen damit machen müssen. Das macht keinen Spaß.
Kommen wir wieder zu spaßigeren Dingen? In China hat ein Vater einen Killer angeheuert, um seinen Sohn umzubringen in Online-Spielen.
Mehrere?
Hm? Damit der Sohn von den Spielen endlich mal so gefrustet ist, damit er sich einen Job besorgt.
Yay, schöne neue Welt.
Wir hatten ja schon
aber mal... Da ist man doch in China eigentlich gar nicht so schlecht dabei. War das nicht so mit
ganz vielen... Ja, die Gefängnisinsassen müssen virtuelle Währung verdienen.
Wollte ich gerade sagen.
Genau.
Wenn sie nicht gerade ihre Organe spenden müssen, dann müssen sie zocken.
In Nordkorea gibt es auch Gefängnisse und nachdem jetzt der Ex-Google-Chef da war, fängt Google an, auf Google Maps die Gulags dort abzubilden.
Ich dachte, Street View zu fahren.
Wir hatten ja schon mal diese coolen Microsoft-Stores, wo zum Beispiel ein Rapper aufgetreten ist und alles zertrümmert hat. Im Silicon Valley wurde jetzt in den Apple Store, in Microsoft Store eingebrochen. Es wurden aber nur Apple-Produkte geklaut.
Es gibt Apple-Produkte im Microsoft Store?
Ja, iPads.
Ja.
Jeder will ein iPad, auch Microsoft-Mitarbeiter.
Ah, okay.
Weil,
ich will keins.
Ich auch nicht.
Genau, will halt niemand. Und es war jetzt diese Consumer Electronics Show.
Ja, CES. Großartige Masturbationsveranstaltung.
War halt echt nur großartige Storys gelesen. Irgendwie eine völlig weltfremde Eröffnungsveranstaltung von Qualcomm.
Ja.
Und sonst hat es immer Microsoft gemacht und Steve Ballmer ist tatsächlich auch kurz aufgetreten wieder. Hat da irgendwie ein cooles neues Windows 8 Tablet von Samsung präsentiert. Aber auf derselben Messe hat dann Samsung angekündigt, dass sie das doch nicht produzieren werden. Schade.
Oh Mann.
Gäbe ja vielleicht neue Linux-Geräte.
Das wäre schön. Aber wer will schon Kontrolle über seine Geräte haben?
Redest du jetzt von Smartphones, so mit Android?
Nee, Windows-Tablets.
Nee, weil neue Linux-Geräte. Na, da haben wir auch nicht viel gekonnt, also.
Hä?
Mit Android. Ist halt auch ein bisschen.
Ja, Android stinkt auch.
Aber wenn du irgendwie so ein Tablet-PC hast von Microsoft, der halt vielleicht ein bisschen standardisierter oder so ist, dass du dann ein cooles Linux drauf machen kannst, kein Android.
Ja, wie läuft denn das eigentlich mit der Zertifizierung vom Bootloader? Wisst ihr da was?
Na, ich glaube, das ist Pflicht, aber es ist auch Pflicht, zumindest auf den x86er-Geräten da andere zuzulassen. Glaube ich.
Und es gibt noch diesen zugeben von Microsoft signierten Shim, heißt das, S-H-I-M, das ist, glaube ich, für...
So ein Bootloader von Linux-Leuten.
Genau, der ist eigentlich von Linux-Leuten, der ist aber von Microsoft zertifiziert und der Typ, der das oder der es signiert hat, der meinte, der macht das auch weiterhin. Was das Problem an sich nicht löst.
Ja, bis Microsoft irgendwann seine Binaries nicht mehr signiert.
Ja.
Und wer sich das Ding selber bauen will, weil er Gentoo hat, der kann dann halt nicht damit booten.
Das ist, ja.
Ja, Gerätehoheit.
Wollen wir gleich übergehen zum eigentlichen Thema? Ja, nein, vielleicht.
Ja.
Die halbe Stunde ist voll. Wir haben jetzt sogar echt die News gestreckt dieses Mal.
Ein was habe ich noch. Und zwar hat HP eine Studie gemacht im Auftrag von Microsoft, um zu verifizieren, ob das jetzt nun sich lohnt, Linux in solchen öffentlichen Einrichtungen wie der Stadtverwaltung als Standardbetriebssystem zu wählen, von den Kosten her und wie der Migrationsaufwand dort ist. Und da ist halt rausgekommen, dass Linux halt viel teurer wäre von den Migrationskosten her als jetzt die Microsoft-Sachen. Und dann haben sich Leute gesagt, das gucken wir uns mal genauer an. Und da ist dann rausgekommen, dass die alle kritischen Passagen einfach ausgeklammert haben und die Kosten einfach unterschlagen haben. Und danach hat sich halt erst rausgestellt, dass Microsoft diese Untersuchung in Auftrag gegeben hat.
Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.
Ja, aber, ja.
Ja.
Was ist so teuer an der Migration am Ende?
Keine Ahnung, vielleicht. Leute neu schulen halt. Ach so. Dass sie nicht mehr auf Windows, sondern auf K klicken. Oder
ja, so. Aber sie können auch schon mit dem Windows nicht umgehen. Ob sie dann auch mit dem Linux nicht umgehen können, ist doch erstmal kein Qualitätsverlust.
Also sie können nicht damit umgehen, aber sie gewöhnen sich irgendwie an, das, was sie wollen, zu erreichen. Und wenn es dann halt ein bisschen anders aussieht, kriegen sie dort tierisch Angst.
Ja, aber ich... Ich kenne Leute, die reden also häufig von ihrem Linux, Windows, also
Ubuntu.
Zum Beispiel, also die kriegen selbst die Trennung zwischen Betriebssystem und Windows in ihrem Kopf nicht klar, aber sie können damit arbeiten.
Weil sie kennen halt nichts anderes als...
Ja, das ist ja auch nicht schlimm, aber wenn ich mir dann so angucke, wie dass du halt irgendwie beim Arbeitsamt, dass du halt irgendwie nur 10 Treffer hast und auf die Frage, warum du halt bei dieser Webanwendung nur 10 Treffer hast, zurückkommt so, weil keine andere Software das überhaupt könnte, mehr als 10 Treffer anzeigen.
Ja, das ist auch...
Ist halt dann übersichtlich, das alles. Gut, Thema machen, Musik.
Ja, wir fangen gleich an mit unserem Thema Raspberry Pi und wir hören jetzt Automatic Trip von Professor Klick.
Juhu! großartig. Thema ja. Heute ist Raspberry Pi, Himbeerkuchen.
Aber nicht PIE, sondern Pi, wie die Zahl 3,14156.
Genau, die Final-Version von LaTeX. Wenn
wir dann fertig sind.
Wenn der Erfinder dann LaTeX mal sein sollte, dass wir dann LaTeX Pi haben.
Ja, yeah. Anyway, Raspberry Pi ist ein Einplantin-Computer. Hat, glaube ich, 2005 oder 2006 angefangen. Im Umfang, also im Umkreis oder im Dunstkreis von Hackaday. Damals noch Atmel-basiert und die Idee war halt irgendwie so einen kleinen Computer zu bauen. Das ist dann letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren gab es dann wirklich die Ansage, wir sind aus der Testphase raus, wenn wir das Ding bauen für 35 Euro ungefähr und das hat halt niemand geglaubt. Die meisten Leute haben halt gesagt, ja, schwer. Und ich habe selber das damals durchgerechnet, von Bauteilkosten her ist das extrem knapp, also da ist halt null Marge drin. Aber sie haben es geschafft. Es gibt inzwischen zwei Modelle, A und B. Da drauf ist ein Broadcom ARM-Prozessor, da drauf läuft ein Linux, das ist ein HDMI-Anschluss, macht sehr viel Spaß.
Broadcom, waren das nicht die, die keine Gerätespezifikationen für freie Treiber freigeben, weil sie auch an das Militär liefern?
Ja, die Stinker sind das. Gut, die Frage ist jetzt, warum ist das interessant? Ich halte den Raspberry Pi interessant, weil er für mich der neue BBC Micro ist. Für all die Leute, die im Jahr 1981 noch nicht irgendwie bei Bewusstsein waren. BBC Micro war ein Rechner von Arcon Industries, der von der BBC zur Verfügung gestellt wurde. Gab es ein Basic drauf und war halt ziemlich billig und ist ziemlich weit verbreitet worden. Und das hat halt dafür gesorgt, dass halt extrem viele Leute auf einmal programmieren gelernt haben oder überhaupt mit Rechnern umgehen. Dass also Rechner nicht mehr so diese großen Dinge an Universitäten waren, sondern auf einmal für jeden zugänglich. Ja. Das Schöne ist, mein Mitbewohner und ich, wir haben jetzt neulich mal einen BBC Micro Emulator auf dem Raspberry Pi drauf gehämmert und das macht sehr viel Spaß.
Können wir da Basic programmieren?
Ja, BBC Basic. Gut, die Frage ist, warum will man so ein Ding haben? Das Ding ist ungefähr so groß wie eine Chipkarte, wie eine Scheckkarte.
Ein bisschen größer.
Ja, aber deutlich kleiner als ein Netbook.
Es braucht kein externes Netzteil, wenn man es über USB betreibt?
Ja, oder du kannst halt einfach eine Packung Batterien da dran hängen.
Du kannst es sogar mit der Restspannung von den meisten Desktop-PC-Netzteilen betreiben.
Ja.
Das funktioniert auch. Die meisten haben eine Restspannung von so 5 Volt. Und sogar wenn dein Desktop-PC aus ist, kannst du den da dranhängen und der wird weiter betrieben.
Was ist die Restspannung?
Da muss ich an den Elektrotechniker verweisen.
Der vorhin schon nicht die Geokoordinaten ausrechnen konnte.
Wen meinst du denn jetzt?
Keine Ahnung.
Du bist ja auch kein Vermessungstechniker.
Eben, außerdem habe ich noch keinen Abschluss.
Ich glaube, du meinst die Spannung, die auf dem Ausgang des Netzteils ist, wenn das im Standby ist.
Genau. Ah. Ja, ja. So in der Art hatte ich das auch verstanden. Ich kann es bloß nicht fachgerecht wiedergeben.
Hier gibt es einen Elektrofuzzi, der meint Standby-Spannung.
Ha! So doch.
Genau, wir haben nämlich einen Chat, den erreicht man unter c3d2.de unter Chat. Genau, da kann man sich mit dem Elektrofuzzi unterhalten und noch mehr Details rausholen.
Elektrofuzzi, ruf an. Telefonnummer ist 0351 und den Rest kann ich nicht lesen.
Na, wir können das gern vorlesen, aber das Problem ist, wenn wir hier telefonieren, brauchen wir alle Kopfhörer und die Kopfhörer sind irgendwie wackelig, also ich höre da gerade nichts.
Okay, dann ruft nicht an. Heute habt ihr verboten, nächstes Mal dürft ihr vielleicht wieder.
Nee, das ist schade, weil ich versuche ja, den noch in die Leitung zu kriegen, der uns das Thema vorgeschlagen hat.
Der uns das aufgebürdet hat.
Naja, es war wenigstens eine Themenidee.
Ja, aber was anfangen und dann nicht zu Ende bringen. So sind sie, die Hacker. Gut, egal. Auf jeden Fall, als Speicher kann man zum Beispiel eine SD-Karte benutzen. Es gibt alle gängigen Linuxe dafür. Es gibt dieses Raspberry, Debian oder so, was ein Debian-Derivat ist. Es gibt Gentoo.
Arch.
Dieses Debian-Derivat, das ist auch extra getuned, ne?
Genau, das ist extra getuned für den Raspberry Pi.
Weil, was kann der so? Hat der Floating-Point-Unit?
Oh, das weiß ich alles nicht.
Soweit ich weiß, hat er keine. Weswegen auch...
Ach, ich glaube, ich falle gleich aus dem Fenster, so wie wir uns hier rauslehnen.
Ich habe gesagt, ich weiß es nicht.
Ich glaube, der hat keine. Da hatte doch der eine von uns hatte doch so Probleme mit JavaScript, also mit Node. Weil da so irgendwas mit, da war was mit Floating Point.
Naja, das
ist ja gut, okay, wir kriegen gerade hier den Tipp, er hat Floating Point.
Juhu!
Wussten wir es doch. es gibt auch einen Plan 9 Port dafür.
Oh cool, das Unix, also das Nicht-Unix, was noch richtig viel so sein soll, wie Unix mal sein sollte.
Ja, ist halt von Rob Pike und jeder, der irgendwie...
Seines Zeichens Go-Erfinder.
Ja, auch. Und Limbo-Erfinder und Mann, der schlauere Sachen gesagt hat. Ist jetzt bei Google, hat die schöne E-Mail-Adresse r@google.com. Ich glaube, das unterstreicht ein bisschen seinen Stellenwert.
Und rennt dem Herrn Ziel hinterher, mehr Werbung verkaufen zu können. Denn darum geht es ja bei Google.
Ja, möglich. Egal. Wo haben wir Raspberry Pi? Man kann extrem viele, extrem schicke Sachen damit machen. Es gibt Menschen, die bauen autonome Drohnen damit, die über den Ozean fahren sollen.
Ja, genau, den Fisch Pi. Da hat sich jemand so ein 51 cm langes Modellboot genommen, hat den 8-Kanal-Servo-Regler für die Motoren damit angesteuert und auch so eine Späße wie GPS. Und eine 5-Megapixel-USB-Webcam da dran geklebt und hat ein bisschen Software dafür geschrieben und einen Drehzahlregler und sowas ans Ruder gebaut. Und jetzt kann der damit so schon in flachen Gewässern, kann der mit seinem Raspberry Pi-Boot, so das sieht auch sehr lustig aus, das kann man jetzt hier leider nicht sehen, aber das sieht aus wie ein Modellboot mit einer Brotdose obendrauf, wo dann halt der Raspberry Pi drin ist, damit er nicht nass wird. Und das kann so anonym übers Wasser fahren und momentan übt er wohl noch in seichten Gewässern, aber das soll irgendwie mal, dadurch, dass der kaum Strom frisst, mit ein paar Akkus ausgestattet, mal über den Atlantischen Ozean fahren.
Genau. Und das Ding eignet sich halt wirklich für so Sachen, weil du hast halt ein vollwertiges Linux drauf, es ist nicht ganz so schwachbrüstig wie so ein Arduino. Du hast halt GPIO-Pins. SPI, I²C, UART, alles, was man so haben will, wenn man halt wirklich hacken will.
Also ich finde gerade zum Arduino, das ist schon echt ein enormer Unterschied, das weil ist, du hast halt so viel mehr Power und so viel mehr Speicher vor allem. Das ist, was Linux braucht, Speicher.
Ja. Ja, da hat man in der Revision 2 mittlerweile 512 MB und nicht wie zunächst die 256 MB.
Für den RAM, ja.
Genau.
Die Grafikkarte, die geht ja per HDMI raus. Mhm. Kann die eigentlich coole Sachen? 3D?
Haben wir nicht ausprobiert.
Das ist, glaube ich, ziemlich powerful. Also ich weiß, ein Kumpel von mir, der hat sich das also ein bisschen als Media Center eingerichtet und hat dort so eine Distribution drauf. Das ist auch irgend so ein abgespecktes Linux. Das nennt sich OpenELEC. Und kann man auch einfach sich das ISO aus dem Netz ziehen, da drauf geschustert und der hat das an seinem 42 Zoll, wer weiß was, Fernseher dran gehängt und der kann damit HD-Filme gucken und das Ding macht das ohne Probleme mit. Also das ist kein Problem.
Aber, das macht das nicht in der CPU, sondern in der GPU.
Richtig.
Heißt, wenn der Videocodec nicht von der GPU unterstützt wird, von der Grafikeinheit, dann ruckelt es halt.
Ja.
Ja.
Muss man da Lizenzen kaufen?
Genau, gute Frage aus dem Off. Muss man da Lizenzen kaufen? Das habe ich heute erst gesehen, weil ich natürlich zur Sendungsvorbereitung mal auf der Website war und in dem Shop habe ich gesehen, da gibt es irgendwie License Keys für VC1 und H264 oder so für einen Dollar noch was.
Ja.
Ja, das ist nicht ganz so cool, aber Das gibt's leider auch. Anderes cooles Projekt, ein Professor von der Universität in Southampton, der hat 64 von diesen Raspberry Pis gekauft. Und ich glaube, das war schon mal in der News vor ein paar Monaten in dem Penta-Radio. Und der hat dann seinen Sohn genommen und der Sohn hat da dann so ein kleines Gehäuse aus Lego für die 64 Sachen gebaut. So, und das hat er dann mit in die Uni genommen und dann sollten die Studenten als Projekt dort so ein kleines Cluster aufbauen, das vernetzen, und dann haben die daran parallel Programmieren geübt, so mit MPI und so. Also MPI ist so Message Passing Interface und kann man toll parallel Sachen mitmachen und Nachrichten austauschen. Und das an so einem großen Supercomputer zu machen, ist immer nicht ganz einfach, weil da braucht man dann extra Zugriff drauf. Und
na, vor allem, um mal da einen kurzen Ausflug in die Skalierbarkeit zu machen, wenn ich irgendwie meine Software so anlege, dass ich einen großen Supercomputer, nämlich ein Shared-Memory-System brauche, wo alle CPUs auf den gleichen Speicher zugreifen können, dann ist das vielleicht bequemer, aber das heißt auch, dass mein Limit immer der aktuellste Supercomputer ist.
Richtig.
Wohingegen die Cloud halt ein paar Millionen Computer ohne Probleme hat und da kann ich halt immer weiter horizontal skalieren.
Ja.
Ja. Mal von den Kosten ganz abgesehen, so mal eben für Studenten, die mal verteiltes Rechnen und genau. Message Passing und
die können sich da für Patient die Stunde auf Amazon was klicken oder anderen Cloud-Providern oder sich ein paar Raspberry Pis kaufen, wenn sie ein Cluster längerfristig betreiben wollen. Das braucht dann natürlich auch ein bisschen Strom.
Ich meinte das jetzt aus Sicht des Professors, so ganz nach dem Motto, verdammt, ich habe keine Gelder, um das mit meinen Studenten zu machen. Aber cool, da gibt's Computer, die kosten $25.
64 mal 25?
Ja, insgesamt steht hier, hat er 2500 britische Pfund dafür bezahlt. So was ungefähr 3120 Euro wären. Und das sind halt diese 64 Raspberry Pis und jeweils mit einer 16 GB SD-Karte bestückt, so dass man insgesamt so über 1 Terabyte.
Plus Netzwerkkabel, plus Switches, plus Stromversorgung?
Da weiß ich gar nicht, ob sie die alle gekauft haben oder ob sie das irgendwie aus dem Rechenzentrum der Universität sich zusammengeklaut haben. So.
Ich denke, überall hinten per USB 3 dran gesteckt, ja.
Also ich denke schon, dass das noch günstiger ist als ein toller Supercomputer wie, oder ein Großrechner.
Definitiv, definitiv.
Ein Großrechner.
Ja, so ein raumfüllendes Gerät halt.
Es ist auf jeden Fall schön, weil man halt auch mal selber die Sachen verdrahten und vernetzen kann. Ob ich mir jetzt nur eine Cloud zusammenklicke auf Amazon oder irgendwie einen Account auf einem Supercomputer irgendwie von der Universität habe. Man hat ja halt nie das Ding, dass man halt wirklich so, man sieht so das Cluster von Grund halt auf selber aufzubauen. Also das machen dann halt irgendwelche anderen Menschen und dort konnten die dann halt selber die von der Verkabelung an installieren, die Systeme aufsetzen. Die haben da glaube ich sogar ein eigenes Batch-System drauf zum Laufen gekriegt, was dann wirklich auch so die Jobs gescheduled hat. Das ist schon eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen.
Ja. Ansonsten, wer wissen will, was da so alles geht, Adafruit ist ziemlich groß, was Raspberry Pi angeht. Die haben ein eigenes Learning-System dafür inzwischen aufgebaut. Ja, die sind, glaube ich, so eine der zentralen Anlaufstellen. Und ansonsten ist halt prinzipiell so das Ding, Raspberry Pi, dadurch, dass man ein Linux drauf hat, kann man halt das Ding auch zum Beispiel mit Python programmieren und alles. Und Python ist jetzt etwas, wo viele Leute wenig Hemmschwellen haben.
Wo es auch wenig Hemmschwellen gibt, ist JavaScript. Wir hatten das vorhin schon. Node.js läuft mittlerweile darauf. Also da kann man einen coolen Netzwerkserver zum Beispiel bauen. Wenn einen die Grafikausgabe nicht so interessiert. Also in meinem Fall als Nerd, ich habe schon Rechner mit Grafikausgabe und guten Bildschirm, zum Beispiel mein Laptop. Sieht man jetzt im Videostream. Mich reizt sowas eher als energiesparende Server. Weil so ein Server, der ist halt immer an. Der sollte wenig Strom verbrauchen.
Ja,
das ist auf jeden Fall. Das ist halt eine Vision, die zum Beispiel das Freedom Box Project hat, dass man irgendwie ein Betriebssystem für genau solche Server rausbringt, solche Geräte, dass man sie als Server betreiben kann. Das ist für diese Plug-Computer, die man direkt in die Steckdose steckt, entstanden. Aber Raspberry Pi ist natürlich auch ein gutes Ziel dafür. Und diese Server sollen möglichst einfach wart- und nutzbar werden, so dass das wirklich sich jeder hinstellen kann, neben seinen Plasterrouter. Die Plasterrouter haben ja mittlerweile auch USB-Eingänge.
Ja.
Da kann man dann den Raspberry Pi direkt powern.
Stimmt. Wollte ich gerade sagen, GPIO haben die meistens nicht. Zumindest nicht offiziell.
GPIO? Hat der Raspberry Pi aber, ja?
Ja, ja, aber die ganzen Plasterrouter nicht.
Aber da fällt mir sogar noch eine Anwendung ein. In unserem Hackerspace hängt ein Schalter am GPIO vom Raspberry Pi. Mit diesem Schalter, wenn man in den Hackerspace als erstes kommt, dreht man den auf 1 und dann zeigt der öffentlich an, dass jemand da ist. Und dann bekommt man hoffentlich bald Gesellschaft von anderen Hackern.
Ja, das ist super cool, der Service, weil da haben sich ja auch noch andere Hackerspaces sowas überlegt, ob die das jetzt mit einem Raspberry machen oder auch nicht. Ist ja egal in dem Fall.
Also bei uns sind das zwei verschiedene Schnittstellen. Zum einen haben wir einen Jabberbot, der in unseren Chat kommt und sagt, wenn jemand da ist oder wenn jemand nicht mehr da ist. Natürlich unpersonalisiert, anonym. Und dann gibt es die sogenannte Space API.
Ja, da gibt es dann auch coole Apps, um eben genau das abzufragen für das Hackerspace, das einen interessiert.
Zum Beispiel hackerspaces.me. Und da kann man jetzt sehen. Ja, ich kann das auch gleich mal in die Kamera drehen. C3D2HQ, HQ is on. Obwohl es das gerade nicht sein sollte. Aber das ist ein anderes Thema. Dieses Space API ist ein JSON-Dokument, was man einfach per Webserver ausliefert.
Ja, gibt's eine API, kann sich auch jeder seine eigene App zum Abfragen seines Lieblings-Hackerspaces schreiben.
Da gibt es sogar schon Android-Apps.
Auch Widgets.
Direkt, oh ja.
Direkt drauf. Yeah. Da kann man dann auch witzigerweise so angepasste Fotos mitschicken, die dann auch quasi durch ein Piktogramm, welcher Art auch immer, einem zeigen, ob jetzt gerade jemand da ist oder nicht.
Genau, da haben wir auch Schicke.
Ja.
Und wo auch ein Raspberry Pi, glaube ich, dranhängt, ist die LED-Wall. Der G3D2, der wird auch über einen Raspberry Pi mit Software versorgt.
Also zumindest vor einer Weile war es noch ein Shiva-Plug. Aber ich finde es gar nicht so erheblich, diesen Unterschied. Weil es sind halt beides irgendwie embedded, stromsparende Computer. Der Shiva-Plug ist sogar noch ein bisschen schneller. War eher da, kostet aber halt auch viermal so viel. Also um die 100 Euro.
Ist aber auch gleich fertig verpackt.
Genau, und hat ein Netzteil drin. Und Gigabit Ethernet.
Ja, ist elternsicher.
Das Schöne ist nur halt bei so einem Pi, so zumindest jetzt von jemandem, der jetzt keinen eigenen hat, sondern da mehr oder weniger als Nutzer drauf zugreift, so ein Shiva-Plug hat halt aufgrund der höheren Geschwindigkeit, der höheren Taktrate, muss der natürlich gekühlt werden. Und wenn ich da an den einen Shiva-Plug bei uns im Schrank denke, der da immer rumgepfiffen hat, bevor es den Schalter gab, der macht schon ganz schön Lärm.
Ja, der Shiva-Plug wurde auch weiterentwickelt in den Guru-Plug. Und der ist dann aber viel zu heiß geworden. Und dem Guru-Plug wurde dann nachträglich noch ein Lüfter hinzugefügt. Und das ist irgendwie ein bisschen daneben, weil so ein Gerät, was irgendwie stromsparend und leiser und sowas, hat dann einen Lüfter, der da rumsurrt. Das stört.
Gut, Stille. Gibt es Alternativen zum Raspberry Pi?
Schon eine Menge Projekte. Also es gibt auch irgendwie so für um die 100, 150 Dollar so ein Board, das hat diesen Quad-Core-Arm mit 1, noch was Gigahertz, der auch in so einem Samsung Galaxy Nexus S3 Plus XP verbaut ist.
Dieses Qubi-Board oder wie das heißt?
Das kann gut sein. Das ist.
Das ist ein Arm.
Ja, das sind eigentlich alle Arms mittlerweile.
Ah, das hatte ich jetzt falsch verstanden.
Was es definitiv noch gibt, ist den Hackberry. Also der Name.
Also nochmal kurz, Qubi-Board ist was anderes. Das hat nur einen Kern, 1 Gigahertz. Und ich glaube, es gibt es auch schon länger.
Und es kostet auch nicht $150, sondern 50. Also 49. 49 Sternen. Schräge Zahl.
Ja, also mal von den Produktionsbedingungen abgesehen, ist es halt ein gutes Zeichen, wenn diese Sachen richtig schön erschwinglich werden. Dann schaffen wir vielleicht auch irgendwann die Cloud nach Hause, dort wo sie hingehört.
Ja.
Ja.
Der Hackberry.
Der Hackberry gibt's auch. Der kostet so rund 60 US-Dollar und ist australisch-chinesisches Unternehmen, Mini-End. Und es hat auch ein Entwicklungsboard so und ist ein bisschen leistungsstärker als der Raspberry Pi. Der hat einen ARM Cortex A8 drauf und bis zu 1, also nee, nicht bis zu, der hat 1,2 GHz. 4 GB NAND-Speicher und...
Also NAND-Speicher ist Flash.
Ja. 1 GB RAM, was gerade, wo wir gerade gesagt haben, ja, Speicher mit, wenn man Linux drauflaufen lassen will, ist immer wichtig. Kann auch irgendwie 1080p Videos flüssig abspielen.
Also wieder in Hardware-Decoden.
Gut, was das angeht, habe ich nämlich keine Ahnung davon. Audioanschlüsse, USB, Mikrofon, HDMI, Ethernet. Und was ich halt dort ziemlich cool finde, also der wird aber standardmäßig mit einem Android 4.0 ausgeliefert, unterstützt aber wohl auch alle gängigen Linux-Distributionen. Was daran halt ziemlich cool ist, ist, dass die ganzen Anschlüsse so ausgelegt sind und dass es vorgefertigte Bohrungen gibt, sodass sich die Leute gut dafür ein Gehäuse kaufen wollen. Weil viele, die so mit dem Raspberry Pi rumspielen, so bauen sich dann halt ihr eigenes Gehäuse, was ja auch eine tolle Sache ist.
Gibt es eigentlich schon 3D-Druckvorlagen?
Ja, Thingiverse, schon einige.
Und der hat schon direkt Bohrungen, sodass man sich halt ziemlich einfach sein Gehäuse zusammenbauen kann. Und der wird auch ausgeliefert mit einem Netzteil, was beim Raspberry Pi halt standardmäßig, glaube ich, nicht dabei ist. Das kann man dann halt irgendwie über USB machen oder man baut sich da halt auch was Eigenes. Und dort kommt ein Netzteil mit, was maximal irgendwie eine Leistung von 2 Watt hat. Und ja, wenn man das jetzt aus den USA sich nach Deutschland bestellen will, dann zahlt man noch irgendwie so 18 US-Dollar Versandkosten mit. Also kommt man wahrscheinlich auch so auf seine 70 Euro oder so. Also ist ein bisschen teurer, aber hat halt auch ein bisschen mehr Leistung. Ist halt sonst ähnlich angelegt, ja.
Ansonsten, keine Ahnung, ich habe mir hier aufgeschrieben, Rascal zum Beispiel. Ansonsten, der Arduino Duo ist jetzt auch leistungsfähiger.
Was ist der Arduino Duo? Läuft da Linux drauf?
Das weiß ich nicht.
Ich denke
ist
nicht,
auf jeden Fall ein bisschen. Nee, Linux läuft, glaube ich, nicht raus.
Aber das ist schon nochmal eine andere Geräteklasse.
Ja.
Also wenn man Linux hat, dann ist der Umgang um einiges komfortabler, weil man halt ganz viele Skriptsprachen aufgreifen kann und so.
Also wenn es um Linux
auf
geht.
Auf dem Shiva-Plug zum Beispiel habe ich ganz oft Erlang-Server betrieben.
Ah. Dafür gibt es dieses Beagleboard, das ist so ein OMAP-Prozessor von Texas Instruments.
Das gibt es auch schon länger.
Das gibt es schon länger.
Das ist auch so ein ARM.
Genau, und das gibt es irgendwie noch in größer und toller, das ist das Pandaboard. Das ist der Nachfolger davon. Das ist schnellere CPU, mehr RAM, alles toll.
Ich würde nochmal kurz das Thema mit dem Videodecoding und 1080p, also Full HD aufgreifen. Die haben ja jetzt irgendwie 1,5 GHz die Prozessoren, also bis zu. Die billigeren eher so 1 GHz oder darunter. Und selbst ein x86er, also ein normaler PC, kommt in den Gigahertz, in den Geschwindigkeiten schon ganz schön ins Schwitzen bei Full-HD-Content. Besonders irgendwie H264, was auch echt rechenintensiv ist. Und so ein ARM ist halt auch nicht wirklich mit einem x86er vergleichbar. Da stecken halt ein bisschen weniger Tricks drin, um das stromsparender und simpler zu machen. Wer sich dafür für Details interessiert und da gab es auch so einen kleinen Performance-Vergleich, der Mitschnitt von unserem Themenabend in ARM Insight ist jetzt draußen, den gibt es auf c3d2.de zum Runterladen und angucken.
Ansonsten, wie gesagt, was noch so de facto Rechner angeht, GAMSticks ist in den Staaten ziemlich groß noch.
Die gibt es auch schon lange, die sind so richtig klein
ja, ja.
Und da läuft Linux drauf.
Genau. Und Cotton Candy ist auch ungefähr so die Preisklasse.
Die sind ja um einiges schwächer und trotzdem teurer als der
Raspberry Pi. Ja, die kosten irgendwie so $200 oder so. Ja, ja.
Und haben wir eher so 486er Performance.
Das kann sein. Ja. Das habe ich nicht ausprobiert.
Nein, die gibt es halt schon länger. Ja.
Ich habe irgendwie so den Eindruck, ich wüsste gern, ob das wirklich so ist, dass der Pi so ein Open-Hardware-Projekt ist. Ist das korrekt oder ist das eigentlich falsch?
Was heißt Open Hardware?
Ja, gute Frage.
Ist eine Spezifikation zumindest offen?
Ja. Das ist alles da, kann man auch selber machen.
Kann man selber machen? Darf man selber machen?
Ich meine schon, ich gucke gleich.
Dann ist es ja offen, aber ich bin eigentlich auch überzeugt, da was Gegenteiliges gehört zu haben.
Ja, das Problem ist halt zum Beispiel der Broadcom System on Chip.
Ah, da haben wir es wieder.
Ah. Wir gucken mal nach.
Also im Chat wird auch gerade gesagt, dass der Grafikchip nicht offen ist. Wahrscheinlich ist das dieser Roboter. Ja. Ja, das wäre natürlich noch eine schöne Sache. Nicht mal das Layout ist offen, heißt es hier noch.
Oh, okay. Also ich weiß halt nur, dass sie extrem offen angefangen haben.
Dann haben sie sich extrem schnell geschlossen.
Ja, so wie im Makerbot jetzt.
Aha, was gibt's denn da für eine Geschichte? Da habe ich ja auch mal was in Ansätzen gehört.
Die haben jetzt ein neues Modell rausgehämmert und das ist nicht mehr so offen wie alle anderen.
Also das ist schade.
Ja.
Warum?
Keine Ahnung. Es wird im Zweifelsfall begründet mit irgendwie Economy of Scale, dass wenn das irgendwie noch in noch größeren Mengen produzieren wollen, dass sie dann quasi Geld brauchen und dann angeblich wollen dann Leute dafür kein Geld sponsern, also kein Risikokapital, wie es im Deutschen so schön heißt, wenn das Zeug zu ist und naja.
Also wieder alles Schlechte kommt von oben.
Ansonsten, wer so ein offenes System haben will und damit rumspielen will, Makey Makey ist so ein Ding, was da recht witzig ist. Hat damit von euch jemand mal rumgespielt? Kopfschütteln.
Wie war es geschrieben?
M-A-K-I-Y? Genau, zweimal. Und das sieht so ein bisschen aus wie ein Game-Controller. Und da kann man extrem viele lustige Sachen mitmachen. Also es gibt so Bananenklaviere. Alles, was man so braucht.
Da wird irgendwie der Widerstand in den Bananen gemessen. Wenn man drauf tippt, verändert der sich? Oder?
Genau. Ah. Das ist auch ein sehr lustiges Projekt. Was zumindest erstmal hinreichend nah dran ist.
Läuft da Linux drauf?
Nee, da läuft kein Linux drauf. Aber es ist auf jeden Fall definitiv Open Source Hardware. Da ist ein Admin ist da drauf.
Ja, das sieht ja auch gerade irgendwie nach Steckbrett aus.
Ja, ja.
Und nach Buchstabensuppe.
Ja.
Hier wurde uns gerade noch was geschickt. Ich glaube. Ah, das heißt.
Olinuxino?
Genau. Olinuxno oder so. Nee,
Quatsch. Olinuxino.
Ah, alles klar.
Das kommt doch ganz gewandt über die Zunge.
Ja.
Oh, Olimax.
Nicht ein.
24 Euro?
Hm.
Das ist ja eine coole Sache.
Jetzt müssen wir uns hier live informieren.
Ich fange mal an, Halbwahrheiten die Welt zu blasen. Olimax kennt man halt eigentlich als so In-System Programmer, Hersteller für AVR und ähnliches. Die kommen irgendwo aus Osteuropa. Die machen aber sehr viel so Open Source Sachen.
Es gibt auch so einen halbwegs offenen Prozessor, so einen Multicore-Prozessor. Mhm. Der heißt Teil 64 bzw. Teil Pro 64 von Teillehrer. Oh, Teilra oder.
Teillehrer.
Ah, Teillehrer. Ah, gut.
Also Teil spricht natürlich schon auf das englische Wort Kachel an. Aber um es jetzt besser verständlich zu machen, Teillehrer. Ja, was ist damit?
Na, das ist halt ziemlich cool, weil es sind übel viele kleine Prozessorkerne. 64, wenn ich das jetzt richtig sehe. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, also auf der Grafik hier sind es 8x8, also 64. Aber hier steht auch noch 512 Kerne gibt es auch noch in 8 Prozessoren.
Das ist aber jetzt eher nur so ein Design, was irgendwie an Hardware-Buden verkauft wird, ja?
Ja gut, das gibt es ja auch über Open Cores und alles.
Ja, aber es ist letztendlich genau dasselbe, was ARM schon lange macht. Und ja. Von da war es ja nochmal ein langer Stretch bis zum Raspberry Pi.
Oh ja.
Also seit wann gibt's ARM? Mit dem Acorn-Dingens, das war doch schon bestimmt zu der BBC-Micro so Zeit. Das
gibt's schon ewig.
Hat der BBC-Micro eigentlich einen ARM-Prozessor?
Nee, der hatte irgendwie einen 6501 oder so. ARM offiziell 1990 gegründet.
Aus den Resten von Acorn, ja. Ja, genau.
Gut. Stimmt. Und Acorn gibt es seit 78 oder gab es seit 78. Laut Wikipedia.
Dann muss es ja stimmen.
Hm? 1990.
ARM, ja, ja.
Ja, gut. Ich habe hier eine andere Zahl, gut.
Okay.
85 in der Wikipedia, sorry. Aber,
die ARM Holdings wurden gegründet aus Acorn Computers, genau. Apple Incorporated und VLSI Technology.
Genau, Falsi.
Falsi. Mhm.
Gut, aber wir wollten eigentlich über Raspberry Pi sprechen.
Na, der hat ja einen ARM.
Ich habe noch keinen, weil ich wollte nicht irgendwie bestellen, wo es noch Wartezeit gab. Die gibt es wohl nicht mehr, oder?
Nee, gibt's nicht mehr.
Wenn man es bestellt, dann hat man innerhalb von einer Woche so ein Ding in der Hand.
Ja, geht's bei.
Ja, nur zwei.
Farnell und Element 14. Element 14 hieß früher Farnell, oder?
Ich glaube, ist das nicht dasselbe?
Das ist irgendwie dasselbe.
Also es gibt irgendwie nur zwei Buden, die das verticken, ja?
Der Shop ist halt, glaube ich, irgendwie derselbe. Also ich muss sagen, so massiv Wartezeiten gibt es, glaube ich, schon das Längere nicht mehr. Mhm. Schon als ich mir meinen gekauft habe, das ist jetzt schon eine Weile her, das hat irgendwie so 2 Wochen gedauert oder so. Das ging eigentlich relativ fix. Also dafür, dass der irgendwie aus Großbritannien hierher geschifft wurde.
Aber die Macher haben trotzdem irgendwie mit einer Auflage von ein paar Tausend gerechnet und das haben sie massiv übertroffen, ja?
Ja. Also es ist definitiv schneller geworden. Die haben danach geschoben. Und inzwischen gibt es ja auch alles Mögliche. Es soll jetzt ja auch den P-Store geben, wo sie irgendwie...
Den P-Store?
Ja, ja, den P-Store. Da werden so Apps... Ich weiß gar nicht, ob das... Ja, doch, ich glaube, das sind Apps.
Stimmt, genau, kannst dann verkaufen und alles.
Werden dann verkauft und so. Also du kannst sozusagen Software schreiben für deinen Raspberry Pi und den dann in einen P-Store stellen und kannst dann dort deine Software für Pis verkaufen.
Weiß irgendjemand, was sich die Leute davon erhoffen? Also außer irgendwie
Geld.
Ein Kapitalismus im menschlichen Antlitz.
Ja, wo man Geld verdienen kann, das lockt halt Entwickler an. Also das ist schon echt so ein positiver Aspekt vom Apple App Store und so, dass es halt jetzt Entwickler gibt, die einfach mal auf eigene Faust da ein bisschen Kohle verdienen können. Und durch die geringen Preise und die hohe Reichweite kommen da auch entsprechende Margen raus.
Aber was dazu zu sagen ist, im Gegensatz zum Apple Store ist der frei. Also du kannst dort, also du musst kein Geld bezahlen dafür, dass du deine Software dort veröffentlichen darfst, sondern das geht kostenlos. Und da wird halt auch ganz viel...
Das ist im Google Play Market Store auch so.
Ja, ich kenne mich mit den Smartphone-App-Stores nicht ganz so aus, aber bei Google kann das sein, aber bei Apple muss man, glaube ich, um dort Apps zu schreiben und hochzuladen, muss man, glaube ich, Geld zahlen.
Ja, und da müssen sie halt noch mit den obskuren Services von Apple konform sein. Das heißt, es darf kein Open Source sein.
Objective-C oder sowas.
Objective-C, ja.
Na, ich glaube, das wurde schon wieder relaxed.
Was, Objective-C oder das mit den...
Objective-C.
Okay, wollte ich gerade sagen. Weil vorhin in der GPL sieht die nicht...
Ja, und die Inhalte müssen auch stimmen.
Genau.
Die Bild zum Beispiel durfte ihre Bild-App, kurz mal ein Einwurf, die Bild durfte ihre Bild-App nicht einfach so in den Apple Store packen.
Die haben sich veräppeln lassen.
Wegen dem Bildmädchen, also der leicht bekleideten Dame auf der ersten Seite.
Ja, kann man aber mal beim Namen nennen, die Bild macht Softporn regelmäßig. Und das verstößt gegen die Richtlinien dort.
Ja, jetzt kann man irgendwie Softporn, ja oder nein. Aber es ist halt allgemein die Tendenz bei diesen ganzen Datensilos, dass sie irgendwie niemanden anpinkeln wollen. Das hat es zum Beispiel auch bei Facebook gehabt. Gab es einen Cartoon aus der, ich glaube, Washington Post oder so, wo irgendwie Adam und Eva gezeichnet waren. Da war halt das Problem, dass halt Adam und Eva halt irgendwie mit spärlicher Bekleidung gezeichnet waren. Und das,
also keine Bekleidung?
Nee, man hat die primären Geschlechtsorgane auf jeden Fall nicht gesehen. Aber das war irgendwie schon obszön genug, dass da irgendwie hart eingeschritten wurde. Aber so das generelle Problem von Datensilos. Weil die Frage ist halt immer noch so, wer legt da Moralstandards fest und alles. Und jemand hat mal über Apple gesagt, dass es halt irgendwie also Walled Garden, ja, aber es ist so eine Disney-fied Version. Und du hast halt keine Kontroverse. Und die Leute dienen halt de facto nur dem höheren Herrscher und haben halt Angst und werden von scharfzähnigen Rechtsanwälten bewacht. Und das trifft es halt ganz gut.
Ja, aber kann passieren. Und was will die Apple-Fanboys? Die werden da weiter hinterher rennen.
Ja, sollen das tun. Ansonsten im Chat gerade noch gepostet, hat jemand einen Laptop gebaut mit einem Raspberry Pi. Das ist auch allgemein so ein Trendsport gerade.
Stimmt, der hat sich da auch so ein Gehäuse gedruckt, ja. Das hat keinen Apfel hinten drauf, sondern eine Himbeere.
Nee, also es gibt verschiedene. Es gibt Leute, die haben wirklich so ein Handheld rausgebaut. Da ist, glaube ich, eine Bluetooth-Tastatur dran und alles. Das hat so ein gedrucktes Gehäuse. Ja, dann gibt es halt die Leute, die haben es in irgendwelche Koffer reingebaut. Ja.
Das hier wurde mit so einem Motorola Laptop gemacht.
Was ist Motorola Laptop?
Ich würde mal schätzen, es ist. Also hier steht: Motorola's Laptop is designed to be a laptop docking station for select Android phones.
Ja, was auch immer.
Okay. Also wahrscheinlich steckt man da sein Telefon eigentlich rein.
Mhm. Ja.
Macht Sinn. Schade, ich hätte gedacht, das wäre eins von diesen Chrome OS Laptops gewesen. Also diese Laptops, die eigentlich nur noch ihr Betriebssystem in der Cloud haben.
Mhm. Also nur einen Browser haben.
Genau.
Aber da kann man auch mittlerweile Ubuntu drauf betreiben, glaube ich.
Na, Ubuntu wollen ja sowieso.
Ja, Ubuntu so kann man schon eine Weile gibt es ein Ubuntu, was man irgendwie auf so ein Android machen kann, dann wird es zum PC. Und jetzt gibt es auch das Ubuntu-Phone. Aber da gibt es noch keine Modelle.
Nee.
Wofür jetzt Modelle angekündigt wurden, ist für Firefox OS. Das aber die Hardware macht halt einen ganz schön altbackenen Eindruck.
Mhm. Und die Release-Zyklen von Firefox sind auch fraglich, ob ich das dann
als Firefox OS ist schon was anderes.
Ja.
Aber vielleicht der Grund dafür, warum die Release-Zyklen von Firefox die Zyklen sind nicht das Problem, sondern eigentlich, was dabei rauskommt.
Gut, wir schweigen uns an.
Ja. Leider. Bin ich nicht schnell genug. Ja, hin und her.
Ruhe.
Schön.
Ansonsten können wir das Thema langsam abschließen und hier mal noch so ein paar übrig gebliebene Neuigkeiten verkünden.
Gerne.
Ah, genau.
Wir sind mal früher fertig.
Ja, muss es auch geben. Von unserer beliebten Kulturquelle The Pirate Bay gibt es bald eine Dokumentation. The Pirate Bay Away from Keyboard. Mhm. Und heute kam auch der Veröffentlichungstermin, das ist der 8. Februar.
Ah.
Und wir schauen mal, dass wir hier in Dresden so ein öffentliches Viewing organisiert bekommen. Das gibt es dann auf c3d2.de zu lesen. Der Titel des Films Away from Keyboard ist eine lustige Anspielung oder eine nette Anspielung auf ihre Philosophie. Für die Pirate Bay Jungs gibt es nämlich nicht in real life, sondern das Internet gehört zum richtigen Leben. Nur wenn sie nicht am Computer sind, dann sind sie halt away from Keyboard.
So. Ansonsten, es gibt noch einen Vorgängerfilm. So dieser Steal This Movie oder Steal This Film. Genau. Ansonsten findet man bei Voodoo wie ganz viele andere offene Filme.
Und für die wird man ja nicht verklagt, wenn man sie runterlädt.
Nein, komischerweise nicht.
Da ist Teilen gewollt.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Denn Teilen macht Spaß.
Tut so.
Es gibt dann noch so einen traurigen Anlass, der Anfang des Monats passiert ist.
Ja, Aaron.
Genau, Aaron Swartz, über den haben wir hier schon mal berichtet, hat sich erhangen.
Am 11. Januar in New York.
Weil ihm halt eine langjährige Haftstrafe drohte dafür, dass
er... Das weiß man nicht. Also das ist das, was alle mutmaßen, aber...
Also ich habe gelesen, irgendwas von 35 Jahren, die ihn gedroht haben sollen.
Ja, ja. Aber die Frage ist, ob ihn das halt irgendwie final zu dem Schritt bewogen hat, ist halt unklar.
Also wenn ich mir vorstelle, irgendwie die nächsten 35 Jahre im Knast zu verbringen, dann verliert mein Leben doch einiges an Wert.
Ja, ich will das auch nicht abstreiten. Also gerade wenn man irgendwie Aaron kennt, Aaron hatte Depressionen, war auch allgemein bekannt. Ja.
Wofür wäre die Strafe gewesen?
Ach so, die Strafe, wofür die gewesen wäre.
Genau, die ganze Geschichte.
Die ganze Geschichte von Aaron oder nur von
der Strafe? Ja, wir haben noch 10 Minuten.
Wir haben
noch
10 Minuten. Von Aaron. Ich habe Aaron auf dem 26 C3 kennengelernt. Das war 2006, 2007. Wieso? Mhm. Dann San Francisco nochmal. Ja. Was will man über Aaron sagen? Als er 14, 15 war, hat er...
RSS mitentwickelt?
Genau, er hat die RSS-Spezifikation mitentwickelt. Er war einer der...
Hätte nochmal an XML-Namespaces gedacht.
Ja. Er war 14. Was hast du mit 14 gemacht? Heute bin ich gerade raus.
Er hat sich viel für Creative Commons eingesetzt.
Ach so, genau,
zum Beispiel,
Creative Commons
dass man
war dabei. Genau, die hat
also Lizenzangaben automatisch in Webseiten einbetten kann, in Material überhaupt.
Genau, also hat dann auch so mit, glaube 15, 16 irgendwann Lawrence Lessig kennengelernt. Er hat Reddit mitgegründet.
die Frontseite des Internets.
Die Frontseite des Internets. Ja, er hat dann... Also er hat sehr viele Sachen gemacht und okay.
Und letztendlich wurde er angekackt, weil er irgendwie an der Uni, in der er nicht war, MIT, in seinen Raum gegangen hat, einen Rechner hinterlassen.
Ich erkläre es mal andersrum. Aaron hat sowieso immer sehr viele Sachen gemacht, die halt im Zweifelsfall der Öffentlichkeit zugute kamen. Und der hat halt schon sehr viel über das Internet nachgedacht und was das Internet für die Gesellschaft bedeutet. Und wie gesagt, sieht man halt Creative Commons etc. Und jetzt gibt es halt prinzipiell das Problem, dass halt zumindest bei in akademischen Kreisen halt Artikel oder Paper halt hinter Paywalls verschwinden. Und JSTOR ist halt ein ganz, ganz großes Ding da. Dazu muss man auch wissen, dass halt die Autoren dieser Artikel de facto nicht bezahlt werden. Die Leute, die Peer Review machen, werden halt de facto nicht bezahlt. Das heißt, das ganze Zeug landet irgendwie bei JSTOR. Und der Zugang aber einen Haufen Geld. Für Sachen, also für Dinge, die halt mit öffentlichen Mitteln bezahlt werden und wo halt die Leute, die dran arbeiten, bis auf die, die am Ende halt auf der Datenbank sitzen, halt nicht dran verdienen. Und was halt Aaron gemacht hat, er ist halt übers MIT, also er war halt so MIT, Harvard und so, war mit eingebunden, also zumindest in die ganze Crowd da, und er ist halt das MIT hat ein Gästenetz und er hat halt einen PC genommen, hat halt ein Tool gebaut, was halt JSTOR scraped und hat er die ganzen Paper runtergeladen, wohlgemerkt Paper, die an sich in der Public Domain sind. Und genau, hat das halt da in Closet, heißt es im Englischen, in so einer Kammer halt versteckt.
Schränkchen.
ja, und hat es halt irgendwie eine Woche laufen lassen, hat da halt irgendwie Tonnen an Papern angesammelt.
4,8 Millionen Artikel.
Und genau. Hat seine Bash-History nicht gelöscht.
Genau.
Also er hat nicht mal seine Spuren zu verwischen versucht.
Ja, das ist halt auch so ein Ding. Das, also, genau, und dann kam halt, ist halt erst angeklagt worden über JSTOR, dann MIT hat sich dazu nicht wirklich positioniert, was das angeht, beziehungsweise auch eher auf der JSTOR-Seite. Das heißt irgendwie, dass es quasi verfolgt werden soll als, was weiß ich, war schlimm kriminell. JSTOR hat die Anklage relativ schnell fallen gelassen, das MIT nicht wirklich, und das hat halt zumindest den Strafverfolgern so einen Vorwand gegeben, das irgendwie weiter zu verfolgen. Um das noch ein bisschen zu verstehen, ist, er hat zum Beispiel Pacer geschrieben, beziehungsweise Recap. Pacer hatte nicht geschrieben, Recap. Also Pacer muss man wissen, also das amerikanische Rechtssystem, Common Law, basiert auf Beispielen. Das heißt, Gerichtsentscheidungen haben Gesetzeskraft. Das ist nicht so wie bei uns.
Präzedenzurteile.
Genau, ja. Präzedenzurteile. Und die sind an sich Public Domain, also öffentlich. Das Ding ist, das System dafür, aber um sich das einzusehen in Staaten, das heißt Pacer, das kostet Geld, wenn du dir was angucken willst. Und was halt Aaron da gebaut hat, das ist halt ein System, das heißt Recap.
Also Pacer rückwärts geschrieben.
Genau. Und du konntest halt, wie gesagt, dafür Geld, die ganzen Case-Files holen und halt veröffentlichen. Und über Recap konnte man es halt alles zusammenführen. Ja. Und er selber hatte halt ein kleines Vermögen auch rein investiert, um was zu machen. Und das fanden halt die ganzen Leute nicht so cool.
Konnten ihm aber nicht habhaft werden.
Genau, konnten also die Regierung fand es nicht so cool, genau, und die konnten ihm halt direkt nicht habhaft werden. Und er hat halt eine riesen FBI, also Investigation, Ermittlungen gehabt. Und ja. Gut, dann danach hat er halt die Man in Progress mitgegründet. Das war eine der treibenden Kräfte hinter dem Sopa Pipa Kongress, scheiße. Protest. Oh Mann. Ja. Ja. Genau, und es wird halt gemunkelt, dass halt die Feds ihm das halt nie so ganz verziehen haben und deshalb irgendwie das Ding mit dem MIT als netten Vorwand genommen haben. Und
ja. Die Staatsanwältin dahinter, die bleibt jetzt auch hart, ja.
Die bleibt bis jetzt auch noch hart, ja.
Wie heißt die? Carmen Ortiz?
Ja, irgendwie sowas. Das Problem dabei ist, gibt es einen schönen Text von Doris Lessing, The Prosecutor as a Bully. Wo er halt zumindest das so ein bisschen alles auseinandernimmt. Ja.
Also es wurde wirklich sehr viel darüber geschrieben,
es hat sehr viel Aufsehen erregt.
Die Nachrichten der Nerds, die waren voll damit für Wochen quasi.
Ja.
Und ich hoffe, das hat auch nachhaltige Effekte. Also beispielsweise gab es diese PDF-Tribute-Aktion.
Genau. Mhm.
Wo jetzt viele Wissenschaftler ihre Texte nochmal öffentlich zugänglich gemacht haben, ihre Papers.
Ja.
Und die JSTOR-Daten gibt es auch als Torrent auf Pirate Bay.
Ja, genau, das muss man auch noch sagen. Aaron hat die Daten an sich nicht veröffentlicht. Mhm. Die waren, also ja, das war auch der Grund, warum er JSTOR sofort gesagt hat, irgendwie, ja gut, schön, dass das alle runtergeladen hat, aber das ist halt auch so der Punkt, man kann ihm halt de facto erstmal nicht habhaft werden, nachdem was da ist. Die Frage ist halt irgendwie nur, was wird halt konstruiert, was wird ihm vorgeworfen und...
Überhaupt, wie sieht sein Passbild aus?
Hä?
So nach dem Motto.
Ach so.
Hm.
Ja.
Also was halt noch irgendwie im Zuge dessen passiert ist, neben dem PDF-Tribute, neben dieser PDF-Tribute-Aktion von den Wissenschaftlern, wo ich mir eigentlich am meisten erhoffe, dass das vielleicht nachhaltig irgendwie Wirkung hat, weil meiner Meinung nach ist so, um an wissenschaftliche Publikationen ranzukommen, muss man nicht unbedingt Angehöriger irgendeiner Universität sein, sondern die sollten für jeden, der sich irgendwie bilden will, frei zugänglich sein. Aber Anonymous hat daraufhin, glaube ich, auch noch als Antwort die MIT-Seite defaced.
Und ja, ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, aber dass das alles öffentlich sein sollte, da stimme ich zu und das fasst man unter Open Access zusammen.
Ja, ja, genau, das Wort hat mir gefehlt. Und die haben das defaced und da...
Das Department of Justice war auch down.
Oh, das wusste ich nicht. Aber im MIT meinten sie, haben sie dann wohl Stellung genommen und wollten damit aber wohl irgendwie auf die Ungereimtheiten der Gesetzgebung, was diesen Fall halt betrifft, aufmerksam machen und nicht direkt dem MIT die Schuld geben. Was jetzt natürlich ein bisschen merkwürdig ist, wo du gerade gesagt hast, dass das MIT die Klage nicht zurückgezogen hat. Sondern
also sie haben sich nicht direkt dazu positioniert, wenn der JSTOR dann relativ schnell zurückgezogen hat, war das MIT immer noch so ein bisschen, weil er war halt formal auch nicht eingeschrieben dort. Er war halt irgendwie nur im Dunstkreis und alles.
Ja, ja, aber wenn man sich anguckt, wie gut Uninetze gesichert sind, so dann frage ich mich halt auch, dann sollen sie nicht eingeschnappt sein, wenn da was passiert.
Ja. Wir haben noch 10 Sekunden.
Und ich möchte unbedingt den 5 Streaming-Zuschauern danken, die bis zum Schluss dran geblieben sind, trotz anfänglicher Ton und mittendrin Bildproblemen.
Im Zweifelsfall, goodbye, Aaron.